Willkommen zum allerersten Blockstories Podcast. Mein Name ist Max und in dieser Show dreht sich alles um Web3. Dazu spreche ich in regelmäßigen Abständen mit den interessantesten Gründern und Vordenkern, um heute bereits zu wissen, woran morgen gebaut wird. Für unsere Auftaktfolge habe ich Lukas Schor, den Mitgründer von Safe, interviewt. Safe, vormals auch als Gnosis Safe bekannt, gehört zu den vielversprechendsten Technologie-Startups aus dem deutschsprachigen Raum. Mit Hilfe von sogenannten Multi-Signature-Wallets bauen sie die Grundlage für ein sichereres Web3, in dem sich niemand mehr Sorgen um die Verwahrung ihrer digitalen Vermögenswerte machen muss. In dieser Folge erfahrt ihr unter anderem, was eigentlich Multi-Signature-Wallets sind, welche komplett neuen Anwendungen sie ermöglichen und was Safe mit den 100 Millionen Dollar vorhat, die sie vor wenigen Monaten eingesammelt haben. Mein persönliches Highlight waren Lukas' Einblicke darüber, wie Safe jüngst seinen eigenen Token gelauncht hat. Womöglich der neue Maßstab für alle DAOs. Also, genug der Vorrede, viel Spaß bei meinem Gespräch mit Lukas. Hi Lukas.
Hey Max.
Ich freue mich unheimlich, dass wir heute sprechen können. Und es gibt auch einiges an Gesprächsstoff. Einerseits habt ihr vor einigen Monaten eure Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Über 100 Millionen Dollar habt ihr geraced, unter anderem von Tiger Global. Auf der anderen Seite habt ihr jetzt vor wenigen Wochen euren eigenen Token, den Safe Token, gelauncht. Also ganz viel Gesprächsstoff, möchte ich auch alles mit dir durchgehen. Aber lass vielleicht ganz vorne anfangen bei der Gründungsgeschichte. Wer ist eigentlich Safe und warum hieß ihr bis vor kurzem noch Gnosis Safe?
Genau, haben noch nicht alle mitgekriegt, dass da ein Wechsel gibt. Wir werden immer noch sehr oft Gnosis Safe genannt, aber so langsam kommt das an. Und zwar ist Safe war sehr lange ein Produkt, was von Gnosis entwickelt wurde, was jetzt ausgegliedert wurde und als eigenes Projekt weitergeführt wird. Und zwar war das ursprünglich was Gnosis gebraucht hat, um intern, also als internes Tool entwickelt wurde, um digitale Werte aufzubewahren, hat das dann Open Source gemacht und es hat sich dann ergeben, dass das Projekt von sehr vielen Leuten im Krypto-Ökosystem übernommen wurde, genutzt wurde und dann hat sich das so was indirekt als Produkt entwickelt und hat dann auch den Rattenschwanz mit sich gezogen, dass sich da ein Team drum aufgebaut hat. Da bin ich dann auch dazu gestoßen im Produktbereich, habe dann da die Produktverantwortung übernommen. Irgendwann wurde das Team fast schon zu groß, um so als Nebenprojekt zu rechtfertigen, weil Gnosis sehr viele Sachen im Parallel macht. Also Gnosis macht Gnosis Chain, sie haben auch mitentwickelt bei dem Open Ethereum Client, also Ethereum Client, der vorher der Parity Client war, jetzt mittlerweile ins Aragon Team übergegangen ist. Da gab es noch Gnosis Protocol, was mittlerweile Cowsop heißt und auch ähnlich wie Safe ausgegliedert wurde. Also Gnosis hat sehr viele Sachen im Parallel gemacht. Das ist auch ein bisschen geschuldet den Gründern von Gnosis, die halt Krypto-OGs sind, seit sehr vielen Jahren dabei sind und sehr viele Ideen haben, was man machen kann. Ja, und im Endeffekt war es dann so, dass sich irgendwo die Entscheidung angebahnt hat, worauf fokussiert man sich als Gnosis, weil Fokus ja doch sehr ein wichtiges Ding ist, auch wenn man eine Weile lang viele Sachen im Parallel machen kann. Langfristig muss man sich aufs Kerngeschäft quasi fokussieren. Und das kam dann raus, dass die Gnosis Chain, was eine Sidechain ist zu Ethereum, dass das ist, wo sie die volle Power draufsetzen wollen. Und dann hat sich dann das so ergeben, dass Safe war natürlich trotzdem zu wichtig, um das einfach sein zu lassen. Man wollte das jetzt nicht einstampfen und man hat da sehr viel Potenzial gesehen, aber um wirklich das Potenzial zu erreichen, muss das eigenständig werden, muss das ausgegliedert werden und das ist jetzt das Safe-Projekt. Also ist eine lange Story, aber im Endeffekt ist es ein Spin-off von Gnosis und um dann da auch die Unterscheidung zwischen Gnosis Chain und dem Safe zu machen, haben wir da das Gnosis weggenommen aus dem Namen, weil sonst fragt sich auch immer jemand, wenn man sagt, ich benutze Gnosis, ist das jetzt die Chain oder ist das der Safe, und da ein bisschen Klarheit zu schaffen.
Und als Gründerteam seid ihr zu viert oder wie seid ihr da aufgestellt?
Also das Projekt wurde jetzt in zwei rechtliche Entitäten ausgegliedert. Das ist einerseits eine Non-Profit-Organisation in der Schweiz, die eigentlich das Safe-Projekt vorantreibt, die auch das IP und so die Grundwerte von dem Projekt hält. Und andererseits ist es ein Entwicklerstudio in Deutschland, was auch mit für die Schweizer Organisation hilft, das Projekt voranzutreiben. Und jeweils sind zwei Leute von dem Gnosis-Projekt da eingestiegen und haben die Unternehmen gegründet. Also eigentlich sind das wie zwei Unternehmen, die zusammenarbeiten an dem Safe-Projekt. Und man kann sagen, es sind vier Gründer, es sind aber effektiv zwei mal zwei.
Als Grund für die Ausgliederung von Gnosis hast du gerade schon selbst angeführt, dass es darum geht, das Potenzial von Safe zu entfalten. Und das Potenzial ist riesig. Ihr baut gerade ein Ökosystem rund um Smart Contract Wallets und darüber will ich jetzt mit dir sprechen. Smart Contract Wallets sind wahrscheinlich noch den wenigsten ein Begriff. Viele kennen Software oder Hot Wallets wie MetaMask, Coinbase Wallet oder Hardware Wallets, Cold Wallets wie Ledger. Also lass vielleicht bei den Begrifflichkeiten anfangen. Was ist ein Smart Contract Wallet bzw. ein Multi-Signature Wallet?
Ich glaube, da muss man sehr weit zurückgehen und da so ein bisschen die Grundlagen erklären. Im Endeffekt, immer wenn man irgendwie Werte aufbewahren will oder kontrollieren will, braucht man ein Konto. Also man kennt das, man hat ein Bankkonto, da hat man seine finanziellen Werte drauf, man hat vielleicht ein Konto bei Facebook oder einem anderen Social-Media-Kanal, da hat man dann ein Konto, um die persönlichen Daten oder den Feed zu kontrollieren. Oder man hat irgendwie ein Konto bei One Password, wo man seine Passwörter kontrolliert, dass man braucht irgendwo ein Gefäß, wo man Sachen aufbewahrt. Und bei Blockchain ist es so, dass das eine Wallet ist. Da hat man dann meistens so ein 12-Wörter-Seed-Phrase, was das kontrolliert. Und das ist eigentlich das, was die meisten als Konto verstehen, da um die digitalen Werte, die Kryptowerte zu verwahren und die zu verwalten. Also so wie das die meisten Leute kennen, dass sie halt ihr Wallet haben, ob es jetzt ein Rainbow Wallet oder ein MetaMask Wallet ist, ist sehr limitiert, was die Nutzerfreundlichkeit und auch die Sicherheit angeht. Und da bauen wir quasi wie so ein Upgrade, also ein smartes Konto, was da sehr viele zusätzliche Features bringt, die wir auch gerne eingehen können, die dann einfach die Nutzerfreundlichkeit und die Sicherheit, wenn man mit Blockchain oder mit dezentralisierten Applikationen interagiert, einfach nochmal verbessern. Vielleicht der Kernvorteil ist, dass man beim regulären Wallet hat man eben diesen Private Key, den privaten Schlüssel, der meistens als Seed Phrase oder als diese 12 zufälligen Wörter abgebildet werden. Und das Problem da ist, sobald man diesen Private Key verliert, hat man keinen Zugang mehr zu seinem Konto. Also es gibt einfach keine technische Möglichkeit, da deine Kryptowerte wieder zu benutzen. Und das hat sehr extrem und das ist auch, was sehr viele Leute davon abhält, so ein Wallet zu benutzen, weil sie einfach Angst haben, dass sie da den Zugang zu verlieren. Oder vielleicht noch schlimmer, es gibt Leute, die das dann benutzen, aber sich nicht bewusst sind, dass sie dann da den Zugang zu ihren Werten komplett verlieren, wenn sie das Seed Phrase nicht mehr haben. Und da bietet zum Beispiel die Lösung, die wir bauen, dieses smarte Wallet oder dieser Smart Contract Account, die Möglichkeit an, dass man zum Beispiel sagt, man hat jetzt mehrere von den privaten Schlüsseln, die alle Zugang zu dem Account haben. Man kann also schon ein bisschen das Risiko von dem Verlust irgendwie verteilen. Oder es gibt dann auch komplexere Möglichkeiten, wie man sagt, ich habe vielleicht meinen Schlüssel, aber es gibt irgendwie eine dritte Partei, wie jetzt eine Bank oder eine Versicherung, die auch eine Möglichkeit hat, das Konto zu kontrollieren. Also falls ich meinen Schlüssel verliere, gehe ich zu der Bank und die kann mir dann wieder Zugang zu geben. Da kann man sehr viele Sicherheitsmechanismen drumherum aufbauen, die halt nicht in diesem klassischen Wallet möglich sind.
Also man liest ja häufig davon, dass Private Keys verloren gehen und Leute dann nicht mal an ihre 500 Bitcoins herankommen, die sie sich irgendwann mal vor mehreren Jahren gemeint haben und die jetzt heute ein Vermögen wert sind. Oder dass sich Hacker Zutritt verschaffen und das Kryptovermögen komplett abziehen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann sind Smart Contract Wallets eine Art Sicherheitsmechanismus, mit dem sich diese beiden Felder verhindern lassen.
Genau, also unter anderem. Es gibt noch andere Vorteile, aber bezüglich Sicherheit sind das die zwei Hauptmerkmale.
Okay, also das heißt, dass ja MetaMask und Coinbase Wallet auch keine direkten Wettbewerber von euch sind, sondern ihr mit Safe eher eine neue Form der Sicherheitsarchitektur ermöglicht, wo ich jetzt als Endnutzer hingehen kann und mein Coinbase Wallet und meine MetaMask nutzen kann, um mit den jeweiligen Adressen eine Transaktion bestätigen zu müssen, bevor diese dann ausgeführt wird, versus aktuell kann ich eine Transaktion mit nur einer Adresse gegenzeichnen und dann wird sie ausgeführt.
Genau, also wir sehen uns überhaupt nicht als Wettbewerber, Competitor zu bestehenden Wallets. Wir bauen eigentlich eine Infrastruktur, die wir versuchen, in die Wallets reinzubringen, um halt smarte Wallets daraus zu machen. Und wir haben auch schon mit Rappi als Wallet oder MetaMask hat für ihre institutionellen Kunden Safe schon integriert. Also wir machen da schon Fortschritte, dass die Wallets da auch die Möglichkeiten erkennen, ihren Kunden ein sicheres, nutzerfreundlicheres Erlebnis zu bieten.
Aus der Ferne sah es so aus, als wären DAOs euer allererster Use Case gewesen. Und wenn man darüber genauer nachdenkt, macht das ja auch total Sinn. Also eine DAO zu nehmen mit teilweise einem Treasury von mehreren Millionen, teilweise Milliarden Dollar, dann dafür nur ein Private Key zu haben, auf den dann womöglich noch mehrere DAO-Mitglieder zugreifen müssen, dass man das Risiko auch nicht bei einer Person bindet, das macht gar keinen Sinn. Also das ist ja Sicherheitsrisiko hoch 10. Da brauchst du ja eigentlich so ein Check-and-Balance-System. Also da leuchtet es total ein und sag vielleicht mal, wie hat sich das danach entwickelt? Sind DAOs nach wie vor euer größter Use Case oder haben sich weitere Anwendungen auch in der Zeit aufgetan?
Also ganz am Anfang hat es angefangen, nicht unbedingt mit DAOs. Als Safe gestartet ist, gab es noch keine DAOs effektiv. Das waren dann einfach die kryptonativen Projekte, die auch Schwierigkeiten hatten, ihre Werte, die sie haben, irgendwo im Bankaccount zu hinterlegen. Also mittlerweile gibt es ja schon kryptonative Bankkonten, wo man da auch Kryptowerte halten kann. Das gab es halt damals gar nicht. Und dann mussten die irgendwie selber eine Möglichkeit haben, die Werte zu verwalten. Und dann ist eben genau das Problem, wenn du nur einen Schlüssel hast und den kann man schon über One Password mit anderen Leuten teilen, aber wenn dann da mal irgendwie eine Transaktion rausgeht und alle Assets, also alle Werte weg sind, weiß man nicht mal, wer war das, weil du kannst das On-Chain nicht verfolgen. Und deswegen war es einfach so ein Multi-Signature-Wallet einfach die Lösung für diese kryptonativen Projekte, weil sie da sicher gehen konnten. Du gibst einfach jedem einen einzelnen Schlüssel und du kannst dann quasi wie ein Voting machen, wenn du eine Transaktion machst. Dann kannst du einstellen, du hast jetzt vier Mitgründer und du willst immer, dass mindestens zwei davon eine Transaktion bestätigen, dann macht einer die Transaktion und dann fragt er die anderen drei, die zu signieren und so hat man einfach mehr Sicherheit und mehr, wie du sagst, Checks and Balances. Dann hat sich ergeben, dass viele von den kryptonativen Projekten sich dann über Zeit in DAOs entwickelt haben, das heißt auch die Projekt-Treasuries, die halt von einem Team verwaltet wurden, sollten dann plötzlich von der Community verwaltet werden. Und da zeigt sich dann auch die Stärke von einem Safe als Account, dass es ein Account ist, den kann man einmal einstellen. Man sagt, das ist jetzt ein Multi-Signature-Wallet, aber man kann dann auch wieder reprogrammieren. Also man kann sagen, da wird jetzt eine andere Logik implementiert, wie der Account kontrolliert wird. Und das haben dann viele gemacht, dass sie gesagt haben, jetzt ist es nicht mehr ein Multi-Signature-Wallet, jetzt haben wir ein System, wo Token-Holder zum Beispiel von einem nativen Projekt-Token drüber abstimmen können, wenn eine Transaktion getätigt werden. Und so haben sich dann diese DAO-Treasuries entwickelt, wo dann plötzlich eine Community entscheiden kann, wofür Zahlungen getätigt werden, wo die hingehen. Und deswegen ist der Safe da sehr gut angenommen worden und ist quasi zum Standard für DAO-Treasury-Management geworden. Und wenn du fragst, inwiefern das jetzt auch darüber hinausgeht. Wir denken, dass Safe auf jeden Fall für jegliche Nutzergruppen im Web3-Bereich sehr viele Vorteile bietet. Also wir wollen da eigentlich quasi Schritt für Schritt, jetzt hatten wir DeFi Native Projekte, dann DAOs, da gibt es natürlich jetzt mit NFT einen neuen Markt, der sich erschlossen hat. Da wollen wir das dann zeigen, wie Safe Vorteile bringen kann, aber auch für Retail oder auch institutionelle Nutzer. Da suchen wir einfach immer die besten Wege, wie wir da mit Projekten partnern können, ob es jetzt Wallets oder auch finanzielle Institute sind, um da den Safe weiter zu stärken.
Mega spannend. In Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich mir auch einige Blogposts durchgelesen. Unter anderem Blogposts von euren Investoren, die zur letzten Finanzierungsrunde dann ihre Hypothese hinter ihrem Investment und so weiter runtergeschrieben haben. Und eine davon hat darauf Bezug genommen, dass mit Safe ganz neue Anwendungen möglich gemacht werden, die vorher nicht möglich waren. Als Beispiel nannte er, dass Anwendungen programmiert werden könnten, bei denen die Endnutzer nicht mehr für die Gas-Fees einer Transaktion bezahlen müssen. Das wäre unter anderem für Web3-Games interessant, die ja Massen von neuen Spielern gerne onboarden möchten, die aber nicht wollen, dass diese Spieler zunächst alle ETH oder Solana im Wallet haben müssen, um ihre ersten Ingame-Transaktionen vollziehen zu können. Gibt es darüber hinaus noch andere Anwendungen, die vielleicht auch schon gebaut werden, die ohne euch aber vorher noch gar nicht möglich waren?
Ja, vielleicht noch kurz zu dem Thema mit den Transaktionsgebühren. Das ist für mich persönlich extrem unverständlich, wie im Moment das funktioniert, dass halt der Nutzer für jede Transaktion dann ein Gas-Fee, Gas-Limit, sich mit den ganzen Sachen auseinandersetzen muss und dann für jede Transaktion da Gebühren zahlen muss. Also wenn du zu einer Website gehst und die Website will dann plötzlich Gebühren haben dafür, dass für AWS dann Hosting gezahlt werden muss und jeder Nutzer muss da indirekt die AWS-Fees bezahlen. Das ist also langfristig nicht was wir denken, was Sinn macht. Und durch Smart Contract Accounts wie Safe kann man diese Sachen so ein bisschen abstrahieren und dann sagen, der Nutzer zahlt nichts für Transaktionsgebühren. Da gibt es irgendwie eine Dapp, die übernimmt und dann irgendwie ein eigenes Modell hat, wie sie das substituieren kann. Ja, das verbessert halt die Nutzerfreundlichkeit enorm. Darüber hinaus gibt es sehr interessante Anwendungsfälle, wenn man hybride Verwaltungsmodelle sich anschaut. Sprich, im Moment gibt es im Kryptobereich die zwei Möglichkeiten. Entweder bist du komplett in Eigenverwaltung, das heißt, du hast deinen Private Key, du hast die volle Verantwortung. Wenn du den Schlüssel verlierst, sind die Werte weg. Wenn jemand anders den Schlüssel von dir kriegt, dann rennt er mit den Werten weg. Oder du sagst, du willst die Verantwortung nicht haben, du übergibst sie einem sogenannten Custodian, einem Verwahrer. Das kann Coinbase sein, das kann eine zentralisierte Börse, ein Exchange sein. Und dann übernehmen die quasi das technische Risiko oder die technische Verwaltung der Assets. Und dann hast du einfach eine Kundenbeziehung zu denen, aber dann hast du auch und du verlierst auch einen großen Teil der Kontrolle, weil du immer angewiesen bist, dass diese Counterparty, also die Gegenseite, dann auch macht, was du denen sagst, was sie machen sollen. Und eigentlich das Schöne im Kryptobereich ist eben genau die Möglichkeit, nicht angewiesen zu sein auf den Goodwill von anderen und die volle Kontrolle zu haben. Und da gibt es Safe ermöglicht dann quasi aus diesem binären Fall entweder komplette Verantwortung oder gar keine Verantwortung, ein Spektrum aufzubauen, wo du sagst, du hast halt deine eigenen Keys, kannst aber den Account wiederherstellen mit der Hilfe von einer dritten Partei, wie ich vorhin erwähnt habe, oder du hast vielleicht ein Threshold. Unter dem Threshold hast du volle Kontrolle, kannst du Transaktionen tätigen. Wenn es über das Threshold hinausgehst, willst du eigentlich selber dass eine dritte Partei da nochmal einen Blick drüber wirft, um zu schauen, dass das jetzt nicht ein Hacker ist, der die ganzen Assets verschiebt oder dass du mit einem Smart Contract interagierst, der nicht legitim ist. Also da kannst du dann auch selber quasi die Freiheit setzen, wo willst du Eigenverantwortung haben, wo willst du Drittverantwortung mit reinnehmen, dann auch vielleicht mit Versicherungsmodellen integriert zu haben. Einfach, da gibt es halt dann ein sehr großes Spektrum, was sich plötzlich auftut, wo sich Lösungen bilden können, die dann auch vielleicht mehr Nutzergruppen dann auch erreichen können, als nur die Extremisten, die entweder die volle Verantwortung haben oder die es gar nicht interessiert.
Sehr interessant. Okay, jetzt denke ich einmal laut. Das heißt, man könnte auf Safe aufbauend ein Versicherungsunternehmen gründen, das dann sagt, passt auf Leute, wir bieten eine Police an und wir versichern Transaktionen über 10.000 Euro und das funktioniert deswegen, weil mittels Smart Contracts eine Logik entwickelt werden kann, die sagt, dass bei allen Beträgen über 10.000 Euro die Versicherung drüber guckt und bestätigen muss. Und die Versicherung entwickelt dann wiederum für dieses Police-Produkt irgendwelche Auditierungsalgorithmen, die solche Transaktionen in dieser Größenordnung dann automatisiert auf ihre Risiken und Gefahren hin überprüft. So, sind das Modelle, die dadurch machbar werden?
Genau, und da gibt es... Also wir versuchen da auch mit traditionellen Finanzinstituten zu sprechen, um da solche Produkte anzubieten. Aber realistischerweise wird das wahrscheinlich eher neue Projekte sein, die solche Sachen anbieten werden, einfach weil ja das ist noch ein bisschen schwer zu begreifen für jetzt einen traditionellen Versicherer zum Beispiel. Aber an sich finde ich auch, dass für traditionelle Finanzinstitute auch die Möglichkeit ist, sich in dem Bereich zu positionieren und auch Mehrwert zu bringen und dann auch entsprechend Umsätze zu generieren, wo es halt bisher einfach gar keine Möglichkeit gab.
Damit sprichst du gewissermaßen ja auch schon das Thema Adoption an. Die Vorteile von Smart Contract Wallets, die liegen ja total auf der Hand. Natürlich stellt sich irgendwie auch die Frage, warum haben noch die wenigsten Nutzer eins? Also klar, ich sehe eure Wachstumszahlen und das entwickelt sich auch alles super dynamisch, aber verglichen mit der Zahl an MetaMask Wallets gibt es noch eine große Diskrepanz. Kannst du dir erklären, woher diese Diskrepanz kommt?
Das ist an sich wie jede Technologie. Wenn du dir die Anfänge vom Computer anschaust, das war am Anfang extrem teuer, hart zu benutzen, sehr technisch, und über Zeit hat sich das iteriert und hat dann auch mehr Märkte und mehr Skalierung entwickelt. Und das Gleiche ist jetzt auch bei Smart Contract Accounts, wo es einfach am Anfang noch sehr technisch war, das zu benutzen. Wenn ich mir an die Anfänge von unserem Produkt zurückerinnere, da musst du schon fast ein Entwickler sein, um das zu benutzen. Technologie entwickelt sich immer weiter und es wird immer nutzerfreundlicher, immer einfacher zu handhaben, und deswegen wird das jetzt einfach mehr und mehr einfach auch nicht technische Leute ja erreichen. Und auch dadurch, dass wir diesen Ökosystemansatz fahren, also dass wir sagen, wir wollen das andere auf uns aufbauen, wir fokussieren uns quasi auf die Infrastruktur, auf das Protokoll und arbeiten dann lieber mit anderen zusammen, dass sie da Lösungen drauf aufbauen, wird das dann auch immer mehr spezifizierte Lösungen, zum Beispiel für NFTs oder für SocialFi-Applikationen und viel mehr spezialisierte Lösungen geben, die dann auch die richtigen Abstrahierungen im Produkt machen können, dass das dann auch zugänglicher wird für die Nutzer.
Das heißt, dass eure Strategie weniger darin liegt, diese ganzen neuen Anwendungen selbst zu bauen, sondern ihr eher das Ökosystem bzw. das zugrunde liegende Protokoll bauen möchtet. Sicherlich auch mit der Hypothese, dass jede Kategorie, also DeFi, DAOs, NFTs, dass die alle ganz andere Anforderungen mit sich bringen und auch eigene Lösungen benötigen.
Richtig, und wir haben angefangen, eine Lösung zu bauen, um einfach mal den Mehrwert von diesen Smart Contract Accounts zu zeigen. Aber mehr und mehr wollen wir jetzt fokussieren, dass es halt eben nicht nur diese eine Anwendung gibt. Und es gibt schon 30 Teams, die jetzt auf dem Safe aufbauen. Und zusätzlich die Anwendung, die wir jetzt entwickeln, wird sich immer mehr wie ein Browser entwickeln, wo wir quasi das ermöglichen, auch anderen mit Plugins und Applikationen drauf aufzubauen und dann auch so ein App Store darum zu entwickeln. Und dann ja, hast du dann eben genau die Leute, die Expertise haben in den verschiedenen Bereichen, die dann da auch die Applikationen aufbauen. Nicht, weil das ist nicht skalierbar. Der Web3 wird sich in so viele Richtungen entwickeln und wird so komplex, dass ein Team kann jetzt nicht die ganzen Lösungen selber bauen. Und deswegen fahren wir da diesen Ökosystemansatz.
Jetzt hast du gerade schon den App Store angesprochen. Ihr selbst habt auf eurer Website einen eigenen Safe App Store. Kannst du bitte erklären, was sich dahinter verbirgt und was sind die Vorteile für den Nutzer? Sollen Nutzer darüber Anwendungen aus dem Safe-Ökosystem besser entdecken können? Oder ja, also warum sollten Nutzer über euer Interface mit Dapps wie Uniswap interagieren?
Ja, also der Ursprung da war, dass es am Anfang nicht einfach war, mit Multi-Signature-Wallets mit Applikationen zu interagieren. Und da haben wir dann einfach den Applikationen eine Möglichkeit bereitet, durch ein einfaches SDK da die Integration zu machen und dass das dann auch innerhalb von dem Multi-Signature-Wallet die Applikation dargestellt werden kann und dann so eine Applikation geladen werden kann. Das ist quasi der erste Schritt, überhaupt die Kompatibilität zu schaffen. Und jetzt im zweiten Schritt versuchen wir mit den Applikationen dann zusammenzuarbeiten und wirklich die Kernvorteile von einem Smart Contract Account auch weiter auszuschöpfen. Ein Vorteil ist, was wir vorhin besprochen haben, mit dem Abstrahieren der Gas Fees. Das ist sicher ein interessantes Thema, was jetzt noch nicht aktuell verfügbar ist, aber wo wir da mehr machen wollen. Das andere Thema, was ein bisschen schon konkreter ist, ist das Thema, dass man Transaktionen bündeln kann mit einem Smart Contract Account. Das heißt, sehr viele Applikationen sind es gewohnt von traditionellen Wallets, dass man eine Aktion aufsplitten muss in mehrere Blockchain-Transaktionen. Wenn du da zum Beispiel bei Uniswap ein Trade machst, dann ist das oft, machst du ein Approve, also ERC-20 Approve und dann eine Swap-Interaktion. Und das sind zwei effektive On-Chain-Interaktionen, die dann auch, muss dann der Nutzer auch zweimal einen Knopf drücken, dann kommt sein Wallet und will das Wallet eine Signatur haben. Dann gehst du zurück zur App, drückst einen Knopf kommt wieder MetaMask, musst du wieder signieren. Und das, sowas kann man mit einem Smart Contract Account zusammenbündeln und dann ist es effektiv nur ein Klick und die zwei Aktionen werden da ja, gebatcht. Oder es gibt halt dann darüber hinaus noch sehr viel komplexere Anwendungen, wo dann 10, 20 Transaktionen gemacht werden und so kann eine Applikation dann für einen Safe, also für einen Smart Contract Account, diesen Vorteil ausnutzen und auch ein besseres, eine bessere UX drum aufbauen. Und da gibt es schon einige Apps, die das machen. Zum Beispiel die One-Inch Exchange. Wenn du da einen Trade machst, wenn das innerhalb vom Safe passiert, werden da die Transaktionen gebündelt. Und ja, dann vielleicht noch als dritter Punkt ist es auch das, was du auch ein bisschen angeschnitten hast, dass man Applikationen und auch speziell vertrauenswürdige Applikationen besser finden kann. Also, dass du da irgendwo eine Kuratierung hast oder ja, einen Weg, wie du auch Vertrauen in eine Applikation gewinnen kannst. Weil wenn du über Google nach einer Dapp suchst, die Chance ist groß, dass die ersten zwei, drei Treffer sind irgendwelche Scam-Seiten, die versuchen, dich abzuzocken. Und wenn du halt irgendwo eine Kuratierung hast, dann gibt dir das mehr Sicherheit, dass die Applikation dann auch wirklich die legitime Applikation ist.
Wenn ich darüber nachdenke, also wofür steht Safe, nicht nur dem Namen nach, sondern auch vom Produkt her, dann ist es doch Sicherheit. Und aus der Sicht ist es schon spannend, über den App Store nachzudenken, also dass man Nutzern die Sicherheit geben kann, dass sie sicher aus dem App Store heraus mit Anwendungen interagieren können. Klar, daraus ergibt sich natürlich auch eine große Verantwortung für euch. Also habt ihr da schon einen Prozess, wie ihr diese Sicherheit auch gewährleisten könnt? Führt ihr beispielsweise eigene Audits durch?
Ja, also derzeit ist es tatsächlich so, dass wir uns jede App anschauen. Wir erwarten, dass der Smart Contract geauditet ist. Also da muss irgendwo ein öffentlicher Audit dafür verfügbar sein. Und wir machen auch so Basic Checks mit der App. Also schauen auch, dass die Funktionalität gut ist. Wir machen schon auch klar, dass das Drittparteien-Apps sind, auch in unserem Interface. Also dass wir auch Nutzer klar machen, das ist jetzt nicht was von uns provided wird. Schau, dass du da deinen eigenen Research auch machst über die Applikation. Aber das natürlich hilft das so ein bisschen die offensichtlichen Scams rauszufiltern. Langfristig wollen wir da aber auch ein bisschen mehr machen, dass wir auch sagen, wir haben vielleicht dedizierte Security Experts, die dann auch irgendwie da auch mehr Vertrauen in die Apps reinbringen, die dann auch ein bisschen noch tiefer schauen, wo man dann auch nachvollziehen kann, was da genau geprüft wurde. Ähnlich so wie das beim Browser ist, da hast du auch oben so ein Sicherheitslogo, wo wenn du da drauf gehst, kannst du schauen, ob das die Webseite alle Zertifikate hat. Macht zwar niemand, aber zumindest hat man da die Möglichkeit, die Sicherheit von der Webseite zu überprüfen. Und so wollen wir auch ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten, als Nutzer dann auch das Vertrauen in der App zu gewinnen.
Super cool. Und also was man ja als beliebte Strategie auch gesehen hat in dem ganzen Ökosystem, ist, dass diese Protokolle und Foundations irgendwann dazu übergehen, ihren eigenen Fund aufzusetzen, um damit auch die Entwicklung neuer Anwendungen auf ihren Protokollen zu fördern. Ist das etwas, worüber ihr auch nachdenkt, was ihr auf der Agenda habt?
Genau, also wir haben da uns auch öffentlich committed, dass wir 2 Drittel von den 100 Millionen tatsächlich wieder zurück ins Ökosystem bringen wollen. Das wird dann verschiedenste Programme geben, von einem Grants-Programm über vielleicht auch Möglichkeiten bei Finanzierungsrunden mitzumachen, wenn diese strategisch relevant sind für das Safe-Ökosystem, aber auch sonst irgendwie Unterstützung bereitstellen. Einfach, also das Ziel von der Stiftung in der Schweiz ist sowieso, das ist auch so im Stiftungszweck mit drin, dass das Ökosystem zu fördern und da natürlich Education zu machen, aber auch die entsprechenden Tools und Ressourcen den Teams zur Verfügung zu stellen. Und eins davon ist halt auch Kapital bei gewissen Projekten, die entweder ja, Startkapital brauchen oder irgendwie für Grants, um irgendwelche Erweiterungen zu machen. Das ist alles noch sehr am Anfang. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten ein bisschen konkretisiert werden. Wir haben schon kleinere Grants gemacht, so ein bisschen ad hoc. Also das sind wir auch. Haben wir ein offenes Ohr, wenn jemand sagt, ich will jetzt hier das im Safe-Ökosystem verbessern, kriege ich da ein bisschen Unterstützung, kommt gerne zu uns, aber ein bisschen strukturierter, formeller wird es dann erst wahrscheinlich am nächsten Jahr werden.
Okay, also muss man sich noch ein bisschen gedulden. Lass uns mal bitte über euer Geschäftsmodell sprechen. Mit Blick auf euren Cap Table ist da ja schon das Who is Who der Krypto-VCs versammelt. Wie werden die mit euch ihren 10x-Return erzielen? Also ihr selbst bezeichnet euch ja oder versteht euch als Public Goods Company. Das heißt, euer Protokoll, eure Technologie, die soll der Allgemeinheit zugutekommen, kostenlos. Da stellt sich natürlich die Frage, in so einem Modell, wie denkt man da über Umsatz nach? Wodurch wird der Firmenwert auch getrieben?
Ja, ich glaube, das spielt auch genau da rein, dass wir ausgewählt haben, eine Schweizer Stiftung zu gründen, weil eine Stiftung hat kein Equity, sprich, es ist gar nicht möglich, da ein Geschäftsmodell um Equity aufzubauen, weil es effektiv keine Shareholder gibt. Und da haben auch die Investoren Geld dafür bereitgestellt. Und nämlich aus verschiedensten Gründen. Viele sind Nutzer vom Safe. Einige wollen, dass das Safe-Ökosystem sicherer wird. Und deswegen haben die ein Interesse, dass das Projekt finanziert ist. Dazu gibt es unterschiedlichste Gründe. Aber das ist für uns schon klar, dass wir nicht ein For-Profit-Projekt haben wollen. Und dass der Wert soll irgendwo der Wert von dem ganzen Ökosystem, von dem Projekt soll in Token abgebildet werden. Und wie das konkret ist, ob das einfach nur emotionaler Wert ist oder irgendwie ein Wert als Stimmen, quasi ein Stimmrecht oder vielleicht auch darüber hinaus, das ist noch nicht ganz definiert. Also wir haben jetzt den Token gelauncht rein als Governance-Token. Der Safe-Token ist für uns eine Möglichkeit, wie wir die Governance von dem Projekt, die Kuratierung auch von gewissen Komponenten, wie jetzt zum Beispiel der App Store, den wir davor besprochen haben, dezentralisieren können, auch die entsprechende Resilienz in das Projekt bringen können, die dann auch die verschiedensten Meinungen auch abbilden können, insbesondere wenn wir sehen, dass sich das Projekt mit im NFT-Bereich, wird im Retail-Investor-Bereich, wird im Institution-Bereich, wird irgendwo relevant sein und da gibt es verschiedenste Stimmen und die sollen dann über den Safe-Token abgebildet werden. Das heißt, dass sich Leute dann da mit dem Safe-Token ausdrücken können und da über Proposals abstimmen können. Ist noch nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange. Es kann sein, dass der Token dann eben noch andere Werte mit übernimmt, aber das ist auch was wir nicht unbedingt zu sehr, eigentlich gar nicht steuern wollen, weil das hängt auch wirklich davon ab, wie die Community das auch sieht, wie sie den Safe-Token sehen will, wie sich der entwickeln kann. Das ist auch interessant, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie sich Ether als Wert entwickelt hat. Natürlich ist Ether essentiell für die Sicherheit des Netzwerks zuständig, um da auch die richtigen Incentives zu haben für die Miner, da Sicherheit bereitzustellen. Aber über Zeit hat sich dann auch ein Ökosystem entwickelt, wo Ether als Wert dann auch andere Funktionen gekriegt hat, ob das jetzt im Maker-Kontext ist, wo man mit Ether den DAI Stablecoin minten kann oder als Unit of Account bei zum Beispiel NFTs, wo oft NFTs in Ether angezeigt werden oder gepriced werden. Und das wird wohl auch ähnlich sein für einen Safe-Token. Der Kernwert ist die Governance vom Ökosystem, aber darüber hinaus können Ökosystemprojekte den Token auch weiterentwickeln oder auch eigene Werte da hinzubringen, die darüber hinausgehen.
Den Token habt ihr vor 3 Wochen gelauncht und super viel Applaus dafür aus der Community erhalten. Grund dafür ist, dass ihr einige Dinge anders gemacht habt als die meisten DAOs vor euch. Kannst du uns bitte da auch nochmal erklären, wie ihr konkret vorgegangen seid und was den Token Drop so besonders gemacht hat?
Wir haben konkret zwei Verteilungen gemacht. Einerseits an Nutzer vom Safe und andererseits an Leute, die auf dem Safe aufbauen oder irgendwie das Erweiterungen bauen oder sonst irgendwie Mehrwert bringen. Also einerseits die Nutzer und andererseits die Bilder abgedeckt, weil das eigentlich die zwei Kernstakeholder sind vom Projekt. Und die sollen dann auch, wenn es um Stimmrechte geht, wenn es um Teilnahme im Governance-Prozess ist, die beiden Stimmen sollen gleichermaßen gehört werden. Und da haben wir jeweils 5% des ganzen Total Supplies dafür reserviert und da eine Verteilung gemacht. Und eins, was wir da anders, oder wir haben viele Sachen anders gemacht, Aber eins, was wir da auch spannend finden, ist, dass der Token verteilt wurde, aber der ist nicht transferierbar. Viele Tokens, die auch als Governance-Tokens angedacht wurden, wurden verteilt und dann direkt hat sich da irgendwie ein Sekundärmarkt gebildet, ob gewollt oder nicht. Und dann gab es da irgendwie einen Preis, der dahinter war und dann haben sich Leute da in die Governance eingekauft und wir wollten das zumindest im ersten Schritt ausschließen, weil wir sagen, das ist quasi, das sind die zwei Kerngruppen, die wir identifizieren, wo wir dann auch die Governance drum aufbauen können. Und das ist schon mal auch sehr positiv tatsächlich aufgenommen worden, weil das dann den Fokus weggenommen hat von einem Preis von dem Token und mehr zu, was soll der Token jetzt tatsächlich sein, wie soll sich der entwickeln. Und da gab es schon interessante Diskussionen darum. Was anderes, was wir gemacht haben, auch ist, dass wir viele Governance-Tokens führen dann auch ein Delegate-System ein. Also das ist dann quasi repräsentative Demokratie, wo du sagst, du hast Leute, die für dich im Governance-Prozess abstimmen, weil niemand hat die Zeit, sich mit den ganzen Themen zu beschäftigen. Aber man kann sich zumindest einmal die Zeit nehmen, zu schauen, wem vertraue ich, wessen Meinung entspricht am meisten meiner Meinung. Und da haben viele Projekte, glaube ich, den Fehler gemacht, dass sie diese Delegates einfach offen gelassen haben, wer das jetzt sein kann. Also so ein Free-for-all, jeder kann sich bewerben. Und was dann oft entstanden ist, ist so ein Twitter-Popularity-Contest. Also die Leute, die auf Krypto-Twitter die meisten Follower hatten, die den größten Reach, die haben dann auch die meisten Stimmen gekriegt, was dann nicht unbedingt die Leute sind, die größte Expertise für das Projekt haben oder auch die meiste Motivation, da auch teilzunehmen. Ja, und was wir da anders gemacht haben, ist, dass alle, die bei uns Delegates sind, die haben einen öffentlich nachvollziehbaren Weg, wie sie in der Vergangenheit schon zum Projekt beigetragen haben. Also wie sie zum Beispiel bei Open Source Projekten, also Open Source Komponenten, da Code mitgeschrieben haben. Oder dass sie zum Beispiel Education für das Projekt betrieben haben oder eigene Tools gebaut haben, eigene Lösungen gebaut haben. Und die Leute wurden dann als Delegates dann auch ausgewählt und dann auch beim Claiming-Prozess, also da, wo dann jeder, der einen Airdrop gekriegt hat, seine Tokens geclaimed hat, wurden die dann auch da dargestellt als Delegates, die man auswählen kann, um die Meinung zu vertreten. Und das hat bessere Dynamiken, denke ich, mit sich gebracht, weil die Leute, die haben ein großes Verständnis vom Safe-Projekt, die haben auch ein Interesse, da wirklich positiven Mehrwert mit reinzubringen. Und es sind nicht nur die Influencer, die da draußen sind, die jetzt am meisten Stimmen haben, sondern die Leute, die tatsächlich auch dann auch aktiv sein werden.
Diese Delegierten nennt ihr Guardians, oder?
Genau, das sind die Safe Guardians.
Und wie viele von denen gibt es insgesamt bei euch?
Ich glaube, es sind um die 100.
Das ist cool. Also dann war das wie so ein Gang zur Wahlurne, wo man als Tokenholder vorher die Möglichkeit hatte, sich über alle Guardians schlau zu machen, was ist deren Expertise, was sind deren Ansichten und sich dann zu entscheiden, wer eigentlich der oder die Delegierte sein soll, die das eigene Stimmgewicht übertragen bekommt.
Genau. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es zwei, drei Leute gibt, die jetzt so viel mehr Stimmen geholt haben als die anderen von den 100. Also da hat sich auch eine gute Verteilung entwickelt, dass dann auch entsprechend verschiedenste Meinungen im Governance-Prozess drin sind.
Läuft da der Abstimmungsprozess noch oder ist das jetzt quasi wie so eine Wahlperiode, die jetzt einmal abgeschlossen ist, jeder hat gewählt und manche werden vielleicht auch dazu übergegangen sein, gar nicht jemand anderen ihre Stimme übertragen zu wollen, sondern selbst aktiv werden zu wollen, oder?
Genau. Also es ist noch ongoing. Bis Ende des Jahres kann man noch die Tokens claimen und auch seine Stimme an Delegate abgeben. Und genau das ist auch spannend, wie du sagst, dass es in der repräsentativen Demokratie hat man oft einmal pro 4 Jahre die Möglichkeit abzustimmen und danach nicht mehr. Und das wird jetzt auch, oder das ist auch ein Kernvorteil von DAOs oder von dezentralen Governance Mechanismen, die im Moment im Kryptobereich gebaut werden, dass du da viel tiefere Kosten hast, die ganzen Sachen zu koordinieren. Also die Transaktionskosten von so einer Stimmabgabe sind deutlich kleiner und dann kann man da auch viel öfter die Stimme neu delegieren. Also wir erlauben das tatsächlich, dass man da jederzeit neu delegieren kann, dass das ein sehr fluides System wird. Effektiv machen das nicht sehr viele Leute, wenn du dich einmal entschieden hast, also weniger Gründe, das neu zu machen. Aber da überlegen wir auch, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt, da mehr noch Dynamik reinzubringen über Zeit, auch mehr Leuten noch, die jetzt nicht in der ersten Auswahl der Delegates waren, noch die Möglichkeit geben, sich zu melden und dann auch die Anreize für die einzelnen Tokenholder, da die Stimme neu zu vergeben, zu setzen.
Ja, da sind wir sicherlich auch noch nicht am Ende der Fahnenstange, was die Innovation im DAO-Tooling-Bereich angeht. Da kann noch einiges gebaut werden, was auch nötig ist, um diese Komplexität dann auch in der Governance abzubilden. Vielleicht das auch die Überleitung zur Abschlussfrage. Jetzt weiß ich, dass einige potenzielle Gründer oder Leute, die zumindest stark interessiert sind, in Web3 irgendwie Projekte zu starten, zuhören. Du hast einen sehr, sehr guten Überblick über den ganzen Bereich. Wäre natürlich sehr spannend zu verstehen, was du eigentlich jetzt machen würdest, beziehungsweise was du anderen Leuten empfehlen würdest. Also, wenn du jetzt nicht selbst gerade mit Safe irgendwie ein krasses Unternehmen aufbauen würdest, was wären die Geschäftsfelder, die Innovationspotenziale, die du siehst, wo andere Leute mal einen Blick drauf werfen sollten, ob sie nicht da was gründen können?
Ja, also es ist trotzdem noch Teil von dem Safe-Ökosystem. Und zwar die ganzen Themen, wie kann man den Zugang zu einem Account wiederherstellen. Und da ist halt das Simple, du hast irgendwie eine Drittpartei, der du vertraust, zu der du einfach gehen kannst und KYC machst und dann sagst, ja, das ist wirklich mein Account und so weiter. Aber da gibt es noch so viele mehr Möglichkeiten, wie du ein System bauen kannst, dass du zum Beispiel Social Recovery Mechanismen, so nennt man die, hat. Das heißt, du hast ein Produkt, was das dir dann erlaubt, dich mit Freunden zu vernetzen, verknüpfen und zu sagen, ich gehe jetzt nicht zu einer Bank, um den Account wieder zu kriegen, sondern zu einer vielleicht mehreren von deinen Freunden und die alle haben einen Teil Stimme, um dir den Account zu geben. Und wenn du genug von deinen Freunden oder Familienmitgliedern zusammentrommelst, dann kriegst du den Zugang wieder. Oder gibt es auch, also, ja, da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, wie man das dann die Wiederherstellung von Accounts verbessern kann. Auch mehr Web2-mäßige Lösungen, wie jetzt, man kennt sie oft, man muss irgendwelche Secret Questions beantworten, Mädchennamen von deiner Mutter oder solche Sachen. Da gibt es halt noch sehr viel Spielraum, wie man da auch solche Sachen dann auch wieder ins Web3 reinbringen kann und das Ganze ein bisschen familiärer zu machen zu neuen Nutzern.
Also vor dem Hintergrund wäre doch so ein Safe-Inkubator eigentlich ziemlich cool. Ihr habt das Ökosystem, ihr habt das Funding, ihr habt die Ideen, die teilweise noch nicht realisiert werden können, weil es einfach an den Talenten fehlt, die sie umsetzen. Da jetzt zu sagen, Leute, kommt zu uns, wir haben schon erst die Ideen, wir können euch finanzieren, wir haben die Kontakte, wir suchen jetzt Entwicklertalente und Gründertalente, die das Ganze umsetzen können. Eigentlich ja ganz smart, oder siehst du da Themen, die dem Ganzen im Wege stehen?
Ja, nee, auf jeden Fall. Wenn irgendjemand Ideen hat in dem Bereich, kommt gerne zu uns. Wir werden da auch bestimmt eigene Programme fahren, wie so ein Incubator, vielleicht bestehende Incubator eine Partnerschaft machen oder so. Ja, und auch Leute, die sich irgendwie involvieren wollen auf der anderen Seite, das heißt, vielleicht nicht eine Idee haben, aber sagen, ich will vielleicht helfen, so ein Incubator-Programm aufzuziehen oder ich will. Ja, da mehr Experte auf der anderen Seite mit dabei sein, auch gerne zu uns kommen. Das ist genau eins von den Zielen, dass wir da die Hilfe und die Leute, die Hilfe brauchen, solche Sachen zu bauen, dann zusammenbringen. Ja.
Na Mensch, also das ist doch der perfekte Abschluss und Aufruf an alle Zuhörer. Also Leute, wenn ihr Bock habt, da in dem Bereich was zu bauen und gerne ein Projekt starten wollen würdet, dann meldet euch bitte bei dem Lukas. Und Lukas, dich erreicht man am besten über LinkedIn oder was in die Kanäle?
LinkedIn oder auf Twitter oder auch Telegram, da bin ich bei Shaw Lucas, dasselbe Handle wie auf Twitter auch.
Ja, Lukas, also ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mega spannend. Ich habe super viel gelernt. Und ja, also ich drücke euch ganz doll die Daumen. Fantastisch, was ihr mit Safe baut. Und ich glaube, da werden wir noch einiges hören in Zukunft.
Ja, hat mich sehr gefreut, Max.
Mach's gut, Lukas. Ciao, ciao.
Ja, ciao, ciao.